Das Thema lautet, warum lässt Gott so viel Leid in der Welt zu? Die Thema des Leidens ist sicherlich eine der schwierigsten Fragen, wo sehr viele Menschen auch fragen, gibt es überhaupt einen Gott, wenn so viel geschieht auf der Erde? Wo bleibt da Gottes Gerechtigkeit? Ich möchte heute Abend in folgenden Teilen das Thema mit uns betrachten. Die erste Überschrift, welche Arten des Leides gibt es? Welche Arten des Leides? Die zweite Frage, woher kommt das Leid? Die dritte Frage, gibt es einen Sinn des Leidens? Und der vierte Punkt, die Überwindung des Leidens. Nun, liebe Freunde, als ich diese Predigt vorbereitete am Montag früh, da kam plötzlich ein Anruf von der Schule unserer Kinder und ein Lehrer war dran und sagte, kommen Sie sofort, holen Sie Ihren Sohn, es ist etwas passiert. Gerade jetzt diese Woche am Montag. Und bin erstmal erschrocken. Und dann, als ich kam, hatte er sich den Finger so eingequetscht an der Tür, dass es also blutig war und man wusste nicht, ob es gebrochen ist, hatte es große Schmerzen. Und dann bin ich sofort mit ihm ins Krankenhaus. Wir haben es röntgen lassen. Es war Gott sei Dank nichts gebrochen. Und ja, ein kleines Beispiel für Leiden, was glücklicherweise nicht so schlimm war. Aber gestern rief mich ein Freund an, bitte betet, meine Mutter wird gerade mit dem Rettungshubschrauber abgeholt. Und was war passiert? Es war Verdacht auf Hirnblutung, ist auch schon über 70. Und wir haben gebetet und dann, als sie im Krankenhaus war, kam dann der Anruf, es ist doch nicht so schlimm, sie ist wieder aufgewacht, sie war ohnmächtig geworden. Ja, auch hier ein Beispiel für Leiden. So plötzlich kann uns das überfallen. Sicherlich haben die meisten von uns auch schon Dinge erlebt. Von einem Moment auf den anderen hat sich das Leben verändert. Nun, wenn wir in die Zeitung schauen oder die Nachrichten verfolgen, dann sehen wir, wie viele Arten von Leiden es überhaupt heutzutage gibt. Zurzeit hört man wieder täglich von der Kriegsgefahr. Es wird aufgerüstet in Ost und West. Es ist eine bedrohliche Lage. Manche sagen, wir leben schon im Dritten Weltkrieg, weil ja schon in der Ukraine und anderen Orten schon längst gekämpft wird. Ja, wenn sowas wirklich sich zuspitzt, bedeutet es großes Leiden. Wir wissen ja, der Erste Weltkrieg hat 10 Millionen Todesopfer gekostet, der Zweite Weltkrieg über 55 Millionen. Und wir wollen beten, dass der Herr uns noch den Frieden erhält. Gestern kam eine Zeitung, so eine Wochenzeitung in unser Haus, gleich auf der ersten Seite, Raubüberfall in der Stadt, Vergewaltigungen, alles Formen von Leiden, die auch Menschen einander zufügen. Es ist nicht, man kann immer nicht immer sagen, Gott macht das jetzt oder so. Es sind oft Menschen, die einfach einander auch Leid antun. Kriege, Überfälle. Es gibt aber auch Leiden, wo man jetzt nicht direkt Ursachen sehen kann. Überschwemmungen, Erdbeben, eine Vielzahl von Katastrophen, Tsunamis, wo man sagt, ja, wir haben da keinen Einfluss darauf. Es ist einfach unruhig im Erdinnern. Wir wissen, dass es, ich weiß nicht, tausende Vulkane auch gibt auf der Erde. Wir waren allein mal auf der Insel Lanzarote. Allein auf dieser Insel gibt es etliche 100 Vulkane und auch unter dem Meer. Wir leben ja so auf einem Glutball, nicht, mit Lava. Und es kann immer mal etwas passieren. Die Bibel selber sagt auch, dass dieser Erde kein ewiger Bestand verheißen ist. Aber dass es einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und das tröstet uns. Ich denke oft hier, gerade heute bin ich spazieren gegangen, ja, Erde, Planet, vergänglich. Es ist letztendlich vergänglich, hat keinen ewigen Bestand. Aber Gott sei Dank, als Christen haben wir eine lebendige Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht und dass Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Vor 2 Wochen habe ich einen Brief bekommen von Freunden, bitte betet, mein Mann hat Prostatakrebs, dann wurde untersucht, ob es schon gestreut hat, ob schon Metastasen sind. Gott sei Dank, keine Metastasen, Operation ist jetzt am nächsten Freitag in einer Woche geplant. Und dieses Krebs ist sicherlich, wovor die meisten von uns Angst haben. Jeder Dritte in Deutschland im Durchschnitt erkrankt an Krebs. Jeder Fünfte stirbt daran. Ja, wir haben es nicht in der Hand. Es liegt in Gottes Hand, auch diese Dinge. Körperliche Leiden, Krankheiten. Dann gibt es auch seelische Leiden. Ich möchte jetzt nicht fragen, wie viele Menschen hier unter uns vielleicht schon mal an Depressionen gelitten haben, an Angstzuständen. an Ausweglosigkeit, Verzweiflung. Es gibt Menschen, immer mehr Menschen, die suchtkrank sind. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Alkoholiker es allein in Deutschland gibt, die wirklich abhängig sind vom Alkohol und die darunter leiden, die gern davon loskommen würden und es ohne Hilfe nicht mehr können. Dann gibt es auch Sucht durch andere Arten von Drogen, auch durch ekstatisierende Rhythmen. Diese harte Rockmusik hat auch viel in ihrem Bann und sie müssen immer wieder sich zudröhnen, damit sie nicht mit dem Alltag mehr konfrontiert werden. Ich denke, dass diese Menschen nicht wirklich glücklich sind. In der Bibel heißt mal, es soll uns nichts gefangen nehmen. Wir sollen von nichts abhängig sein. Wir sollen frei sein im Herrn, aber nicht von irgendwelchen Suchtmitteln abhängig. Ja, aber ich denke, dass die suchtkranken Menschen auch leiden. Und Sucht hängt ja zusammen, dass man etwas sucht und nicht findet, wie auch schon das Wort sagt. Sie suchen überall, aber sie finden nicht. Ich muss eins noch erwähnen, was zurzeit auch sehr aktuell ist, wo man auch fragt, wie kann Gott das zulassen? Das Leiden von Christen. Sicherlich habt ihr auch diese schrecklichen Bilder gesehen von Hinrichtungen, jetzt durch die ISIS oder Islamischen Staat, wo ja diese Methode ist der Enthauptung, was dann sogar noch gefilmt und vorgeführt wird. Wie können Menschen das anderen Menschen antun? Ja, aber wir sehen, es sind Menschen, die durch falsche Lehren hier inspiriert sind, dass sie so etwas tun und denken, das sei im Namen Gottes, wie sie das verstehen. Menschen fügen Menschen Leiden zu. Jesus dagegen hat gesagt, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, betet für eure Verfolger. Deshalb schlagen diese Christen nicht zurück. Ja, sie lassen sich wie Lämmer zur Schlachtbank führen. Und man hat, soweit ich weiß, noch nicht gehört, dass Christen in der Neuzeit sowas getan haben. Im Mittelalter gab es Kreuzzüge, ja, aber das war sicherlich nicht im Sinne Jesu Christi. Das war machtpolitisch motiviert. Man hat vielleicht auch den Islam stoppen wollen, politisch motiviert. Aber Jesus hat grundsätzlich uns als Christen geboten, die Feinde zu lieben. Während die Regierung, so heißt auch in der Bibel, das Schwert nicht umsonst trägt, um den Bösen zu wehren. Auch da müssen wir realistisch sein. Also wir brauchen die Polizei, weil sonst natürlich auch das Unrecht überhand nimmt. Aber wenn ich persönlich als Christ beleidigt werde, beschimpft, dann soll ich nicht mit den gleichen Mitteln zurückschimpfen oder zurückschlagen, sondern beten und segnen und vergeben. Das ist unser einziger Weg, auch den Teufelskreis der Gewalt in unserer Welt zu durchbrechen. Ja. Wenn es mehr Christen gäbe, die wirklich friedliebend und sanftmütig reagieren, dann wären weit weniger Konflikte auch in unserem Land. Nun möchte ich die zweite Frage heute stellen. Die erste Frage war ja, welche Arten von Leiden gibt es überhaupt? Es gibt noch weitere Arten, aber soweit als Einstieg. Aber woher kommt das Leid? Wo hat es seine Wurzel überhaupt? Da haben ja auch Philosophen sich schon den Kopf zerbrochen. Es gibt viele Bücher, etwa von Gottfried Wilhelm Leibniz, über die Theodizee-Frage. Griechisch Theos und Dikaios, das heißt Gottes Gerechtigkeit. Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Also philosophische Bücher gibt es da en masse, aber ich denke, die meisten gehen an der wirklichen Antwort vorbei, woher das Leiden eigentlich kommt. Und die Antwort ist relativ einfach, wenn wir die Bibel kennen, die Heilige Schrift, Gottes Wort. Das möchte ich jetzt mit uns aufschlagen. Wer eine Bibel dabei hat, darf es auch gern im Original hier lesen. Und für uns ist einfach die Bibel die einzige Grundlage und wo wir auch alle Antworten und Orientierung finden dürfen. Und zwar spricht die Bibel am Anfang davon, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Gott hat alles geschaffen, es ist alles wunderbar. Ich habe vor einem Jahr dargestellt bei dem Gottesbeweis, dass wir Gott auch schon aus der Schöpfung erkennen können. Wenn Sie eine solche wunderbare Blüte anschauen, ja, welche Struktur sie hat. Eine genaue Symmetrie, ein wunderbarer Kosmos im Kleinen praktisch. Allein schon, oder auch ein Blatt. Haben Sie schon mal unter der Lupe ein Blatt angeschaut? Es ist ein Wunderwerk in der Präzision im kleinen Bereich. Und wenn wir in den Weltraum schauen, es sind wieder ganz sternenklare Nächte, dann sehen wir auch eine wunderbare Ordnung auch am Sternenhimmel. Ja, und Gott hat alles wunderbar geschaffen. Und nun spricht die Bibel davon, das muss ich vielleicht kurz erklären, so sagt es die Bibel selber, dass es auch eine Gegenmacht gibt gegen Gott. Das wissen auch die Esoteriker, auch die Okkultisten, auch die Satanisten wissen das. Und zwar, die wissen sehr realistisch, dass es auch Dämonen gibt, gefallene Engel, die nicht mehr auf der Seite Gottes sind. Und so spricht die Bibel in 1. Mose 3 davon, dass die Schlange auf die Frau, wie hieß die, auf Eva zuging, Paradies, Adam und Eva, sicherlich jedem bekannt, schon von der Kommunion oder vom Konfirmandenunterricht oder wie auch immer. Und die Bibel spricht davon, dass das Realität ist. Und es muss ja mal angefangen haben mit den ersten Menschen. Nicht? Und jedenfalls lesen wir jetzt hier in 1. Mose 3 die Schlange. Und hinter dieser hat sich hier in diesem Moment der Teufel, Satan, verborgen. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld. Die war schlauer als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Da sagte die Frau zu der Schlange, wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Was waren das für Früchte? Waren das Äpfel, wie es manchmal so dargestellt wird von Leuten, die die Bibel nicht kennen? Das war kein Apfel, sondern das ist die Frucht der Erkenntnis. Dass der Mensch gottgleiches Wissen bekommen will, selber wie Gott werden wollte. Die Frucht der Erkenntnis. Wir lesen weiter, da sagte die Schlange zur Frau, ihr werdet ganz sicher nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Soweit. Und dann wollen sie sich vor Gott verstecken. Sie haben also von dieser Frucht der Erkenntnis gegessen und haben letztlich gemerkt, wie sie eigentlich sind. Und dann kommt Gott und fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebote, solltest nicht davon essen? Und dann kommt das Typische, was uns Menschen kennzeichnet. Wie reagiert die Frau? Sagt sie, ja, ich habe es getan, es tut mir leid. Nein, sie sagt zu Gott, zu Adam, er hat erst den Mann angesprochen. Da sagte Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Also Adam hat ja auch gegessen, er war genauso schuldig wie Eva. Aber die typische Reaktion, der eine schiebt's auf den anderen. Hier in dem Fall schiebt's der Mann auf die Frau. Ja, die Frau, die hat mich verführt. Aber das lässt Gott nicht gelten. Der Mann ist genauso verantwortlich und schuldig geworden. Das sagt, so heißt es in Vers 13 weiter, da sagte Gott, der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau, gibt sie jetzt die Schuld zu? Nein, sie sagt, die Schlange betrog mich und ich aß. Die Schlange, die Gott geschaffen hat, letztendlich wird die Schlange, die war ja auch schuldig. Klar, der Teufel hat sie verführt, aber sie hätten widerstehen sollen. Und jetzt kommt das, und das ist die Erklärung, woher das Leiden kommt. Hier haben wir jetzt die Antwort, was jetzt passiert nämlich. Da sagte Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren auf dem Feld. Dein Leben lang sollst du auf deinem Bauch kriechen und Staub fressen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen, also deinen Nachkommen, und ihrem Samen, ihrem Nachkommen, in Einzahl. Damit ist Jesus Christus gemeint, als der Nachkomme aus Adam und Eva in späteren Generationen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist schon vorausgesagt, dass Jesus den Sieg behält über alle gottfeindlichen Mächte. Er wird dir den Kopf zertreten. Aber die Schlange wird in die Ferse stechen am Kreuz, ja, wo so die Versuchungen kommen, steig herab vom Kreuz und all dieses. Das ist damit schon vorausgeschaltet, schon ganz am Anfang der Bibel. Und zu der Frau sagte er, und jetzt kommen die ganzen Wehen bei der Geburt ins Spiel. Ja, ist auch Leiden in gewissem Sinn. Zur Frau sagte er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sagte er, zum Mann, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sagte, du sollst nicht davon essen. Deshalb sei der Erdboden um deinetwillen verflucht. Dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm nähren. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist, denn du bist Staub und sollst wieder zu Staub werden. Hier klingt alles an, die Mühsal bei der Geburt, die Mühsal bei der Arbeit, die schweißtreibende Arbeit, die Vergänglichkeit des Daseins, die Krankheit und der Tod, alles ist hier genannt. Also die Bibel sagt uns, dass das Leiden seine Ursache hat, und zwar auch im globalen Sinne, ist ja alles mit hineingezogen, auch die ganze Schöpfung laut Römer 8 seufzt daraus, dass Gottes Kinder offenbar werden, so steht hier. Das Leiden ist also global universal geworden, daher auch die Katastrophen, auch die Überschwemmungen, die ganze Vergänglichkeit. Das hängt damit zusammen mit dem, was die Bibel den Sündenfall nennt. Vielleicht habt ihr den Begriff schon gehört, dass alles gut geschaffen war, aber die Menschen wollten selber wie Gott sein. Sie haben nicht Gott als ihren Herrn respektiert, sondern wollten sich an seine Stelle setzen. Das heißt ja, diese Frucht macht so, dass ihr sein werdet wie Gott, so sagt die Schlange. Das ist die Hauptversuchung. Und dem haben sie nachgegeben. Ja, der Mensch will ein kleiner Gott sein. Und vielleicht geht es uns auch manchmal so, ja, da soll keiner über uns herrschen, wir wollen autonom sein. Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung. Das ist ja das, was die Leute heute antreibt. Wollen selber jemand sein. Und das ist in Menschen drin, von Natur aus. Selber, am besten will jeder Kanzler oder Präsident sein. Ja, dieses Streben steckt doch im menschlichen Herzen von Natur aus. Aber damit glücklich wird man nicht, weil wenn man nicht mehr Gottes Autorität anerkennt, Gottes Größe, sondern sich auf seinen Thron setzen will, da wird man ganz tief fallen. Und so ist auch hier dieser Sündenfall geschehen. Sünde heißt getrennt sein von Gott. Dadurch, dass der Mensch selber Gott sein will, trennt er sich von seinem Schöpfer. Er wird autonom in gewissem Sinn, aber dadurch auch ist er verloren. Er kommt nicht mehr in die Gemeinschaft mit Gott. Er hat keinen Zugang mehr zum Himmel. Er ist, ja, die Bibel sagt, für die Hölle bestimmt, für die ewige Verlorenheit, wenn er sich von Gott losgesagt hat. Und es sind vier Lügen der Schlange gewesen. Die Selbstvergottung, die Bewusstseinserweiterung, wie etwa in der Esoterik, die behauptete Unsterblichkeit, wie es auch in der Reinkarnations- und Wiederverkörperungslehre, Seelenwandlungslehre behauptet wird, und überhaupt, dass man Gott und seine Gebote in Frage stellt. Sollte Gott gesagt haben, wird hier behauptet. Woher kommt das Leid? Es kommt davon, dass der Mensch das Paradies verlassen hat. Im Paradies gab es kein Leiden. Es war ein unbeschwertes Leben. Auch die Tiere haben einander nicht aufgefressen. Dieses Fressen und Gefressenwerden, das war alles nach dem, was wir von der Bibel her als Sündenfall bezeichnen. Nun, wird manche sagen, ja, Paradies, gab es wirklich und so weiter. Wir haben doch heute die Evolutionslehre und wir stammen doch von den Affen ab oder affenähnlichen Vorfahren. Darauf bin ich vor einem Jahr eingegangen, das kann ich jetzt hier nicht vertiefen. Ich persönlich denke, dass für die Evolutionslehre mindestens genauso viel Glaube notwendig ist, wie für den Glauben an Adam und Eva. Ja? Weil es war keiner letztendlich dabei. Es ist die Frage, wem vertrauen wir? Denen, die hier von Millionen Jahren spekulieren. Und die wirkliche Geschichtsforschung geht ja nur ungefähr 6000 Jahre zurück. Da gibt's die ägyptischen Funde und die assyrischen, babylonischen, medopersischen Funde. Alles, was weiter als 6000 Jahre geht mit der Menschheitsgeschichte, ist alles reine Spekulation. Und diese Radiokarbonuhren und Kalium-Argon-Methode und wie sie alle heißen, das hängt davon ab, ob zum Beispiel der Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre immer gleich geblieben ist. Wenn aber der Kohlenstoffgehalt sich verändert hat, dann müssen alle diese Messuhren versagen und auch die anderen Elemente. Man geht also davon aus, dass es immer die gleiche Konstante gehabt hat. Man spricht auch in der Fachsprache vom Uniformitarianismus. Entschuldigung, wenn ich jetzt solche schönen Begriffe hier bringe. Also es ist immer wie in einer Uniform immer gleich geblieben, der Ablauf. Ja? Aber wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen von der Sintflut, dann wissen wir, dass vor der Sintflut eine andere Atmosphäre war als nach der Sintflut. Es war eine viel dichtere Wasserstoffatmosphäre und es hat viel weniger Strahlung durchgelassen. Und deshalb heißt es, dass vor der Sintflut die Menschen über 900 Jahre alt werden konnten. Die waren nicht dieser kosmischen Strahlung so stark ausgesetzt wie nach der Sintflut. Und wir sehen, wenn wir die biblischen Altersangaben lesen im ersten Buch Mose, dass nach der Sintflut die Lebenserwartung rapide zurückging. Und jetzt heißt es, das Leben dauert 70 oder 80 Jahre. Und vor der Sintflut bis 969, oder wie alt wurde Methusalem? 965 Jahre. Ich halte das für wörtlich. Es ist kein Problem, wenn wir von der veränderten Erdatmosphäre ausgehen. Und noch nach der Sintflut, die ersten Jahre waren die auch noch sehr alt geworden, über 500, 600 Jahre, Noah, ja so. Und dann geht's immer weiter zurück, dann bei Mose 120 Jahre und bei König David dann schon nur noch 80 Jahre. Ja, es ist also sehr interessant, wenn man mal auch die Altersangaben in der Bibel betrachtet. Nun gut, aber ich will jetzt hier, ich bin auch kein Naturwissenschaftler, bin Theologe, ja. Ich möchte jetzt diese Dinge nicht vertiefen. Ich wollte bloß sagen, dass für mich Adam und Eva kein Märchen ist, sondern Realität, dass das wirklich der Anfang der Menschheit ist. Und noch ein Beweis dafür, rein statistisch jetzt. Wenn man die Menschheitspopulation zurückrechnet, wir haben jetzt etwa 8 Milliarden Menschen, und von einer annähernd gleichbleibenden Menschheitszunahme ausgeht, so in einer Populationskurve, dann kommen wir auf ein Menschheitsalter von ziemlich genau 6000 Jahren. Wenn man davon ausgeht, in jeder Generation so und so viel Zuwachs. Also wenn man von den 8 Milliarden zurückrechnet, kommt man auf etwa 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Nicht auf Hunderttausende von Jahren. Wenn das stimmen würde mit den Hunderttausenden von Jahren Menschheit, dann würden schon auf jedem Quadratmeter so viele Menschen heute leben, dass wir gar keinen Platz mehr hätten. Ja. Also rein statistisch. Das sind so ein paar Hinweise, warum ich der biblischen Schöpfung mehr Vertrauen schenke als den Evolutionshypothesen. Gut, nur dazu. Ich glaube, ihr habt auch Literatur dazu draußen. Wie alt ist die Erde und so. Wer sich da beschäftigen will, kann das dann gerne mitnehmen. Jetzt aber zurück zum Thema. Woher kommt das Leid? Es kommt von der Lossagung des Menschen von Gott. Ohne Gott, gegen Gott, über Gott will der Mensch stehen. Und dadurch ist der Mensch aus dem Paradies vertrieben worden. Die Schöpfung ist gefallen. In Römer 8 steht, dass die ganze Kreatur sich danach sehnt, dass Gottes Kinder offenbar werden, dass die Erlösung durchbricht, dass neuer Himmel, neue Erde entstehen. Und dann wird wirklich ein paradiesischer Zustand wieder sein. Kein Leiden, kein Geschrei, keine Tränen mehr im himmlischen Jerusalem. Nun, die dritte Frage, und das ist jetzt eine wiederum existenzielle Frage für uns. Gibt es einen Sinn des Leidens? Einen Sinn? Und das ist ja auch, wenn man ganz persönlich jetzt im Leidenstal steckt, denke ich, die wichtigste Frage. Ich möchte vorausschicken, liebe Freunde, dass viel Leiden unerklärlich bleibt. Wir können nicht individuell jedes persönliche Leiden jetzt erklären, warum jetzt gerade dieser Mensch Krebs kriegt und der andere nicht, warum dieses Kind in Afrika verhungert und das in Deutschland nicht. Ja, das wäre jetzt zu viel gesagt, wenn ich jetzt alles genau erklären könnte und sagen, ja, so haben Sie, Freunde, Hiobs versucht, du musst viel gesündigt haben, dass du so viel leidest. Aber das hat nicht gestimmt in dem Fall. Hiob, so sagt die Bibel, war der gerechteste Mensch seiner Zeit und hat ein unmäßig großes Leid erlebt, hat seine Familie verloren, hat seinen Besitz verloren, hat seine Gesundheit verloren, saß nur noch in der Asche, er hat sich mit Scherben gekratzt, sagt uns die Bibel. Und er galt aber als der gerechteste Mensch seiner Zeit. Also man kann nicht sagen, je ungerechter jemand ist, je böser, umso mehr leiden. Und je besser jemand lebt, umso weniger leiden. Das geht so einfach nicht auf. Und das ist ja das, was viele sagen, ich tue doch niemand was Böses, warum geht's mir so schlecht? Habt ihr auch schon gehört oder so gedacht? Da muss ich sagen, liebe Frau, lieber Mann, wir können das nicht im Einzelfall erklären. Es ist Gottes Zulassung. Und jetzt möchte ich in aller Schwachheit versuchen, trotzdem einige Erklärungsversuche zu geben, die uns weiterhelfen, dass wir nach vorne blicken, nach oben blicken und dadurch auch Hilfe erfahren können, wenn wir Leiden erleben. Also viel Leid bleibt unerklärlich, aber grundsätzlich ist alles Leiden zu erklären, grundsätzlich mit der gefallenen Schöpfung, was ich gerade schon dargestellt habe. Erdbeben, Überschwemmungen, das Vergehen dieser Welt, das hängt alles mit diesem Sündenfall zusammen. Die Vertreibung aus dem Paradies, diese Engel wurden ja dann davor gestellt, dass der Mensch nicht mehr zurückkehrt ins Paradies, sondern er ist jetzt hinausgeworfen in diese vergängliche Welt des Leidens und des Todes. Das ist die grundsätzliche Erklärung, die natürlich immer zutrifft für alles Leiden global. Aber individuell, persönlich, im Einzelfall, wie können wir es da erklären? Rede ich zu schnell oder ist es
verständlich, ja. Also, die erste Erklärung, die manche Menschen am schnellsten bereit haben, das habe ich gerade schon angedeutet mit Hiob, lautet, Leiden kommt als Strafe. Der hat besonders schlechtes Leben geführt, da muss er auch viel leiden. Das können wir aber, liebe Freunde, so pauschal eben nicht sagen. Es mag im Einzelfall zutreffen, zum Beispiel, wenn jetzt jemand in einer Bank einbricht. Ja, und dann, wenn er gefasst wird, kommt er ins Gefängnis. Das ist dann Leiden, aber zu Recht. Das Leiden kommt als Strafe. Hätte er das nicht getan, wäre er jetzt auch nicht im Knast. Ja? Oder auch, wenn sich jetzt jemand Geschlechtskrankheiten zuzieht, durch Ehebruch, durch außereheliche Beziehungen, das ist dann eine natürliche Konsequenz dessen, was der Mensch für ein Leben geführt hat. Leiden kann hier auch als Strafe kommen. Aber nicht in jedem Fall können wir jetzt diese Zusammenhänge behaupten oder so einfach feststellen. Ja. Seien wir also vorsichtig, wenn jemand gerade sehr im Leiden steckt und manche machen den Fehler und sagen dann, ja, dir geht so schlecht, weil du so böse bist. Und dann stoßen sie den Menschen noch weiter runter in die Verlorenheit, in die Depression. Seelsorgerlich sollte man das anders machen und erstmal Trost zusprechen, vielleicht erstmal schweigen. Die Freunde Hiobs haben sich mit ihm in den Staub gesetzt, erstmal eine ganze Woche lang, bevor der Erste gewagt hat, etwas zu sagen. Wenn ihr es mal lest, das Buch Hiob, sehr tiefgehend, sehr hilfreich. Also manchmal auch das Schweigen, das innerliche Beten, das kann die größte Hilfe sein, gerade für Menschen, die im Leidenstal stecken. Leiden als Strafe kann manchmal zutreffen, aber nicht in jedem Fall. Vorsichtig damit sein, gerade wenn man dann bei anderen mit diesem Argument kommt. Eine weitere Erklärung lautet, das Leiden soll uns lehren, Gott ganz zu vertrauen. Wir sind Gott, möchte ich mal behaupten, nie näher als im Leiden, wenn wir uns nicht von ihm wegtreiben lassen, sondern zu ihm hinflüchten, gerade in der Not. Manche beten ja erst, wenn es ihnen schlecht geht. Aber das halte ich ein bisschen für schade. Ja, wir sollten auch sonst schon zu Gott beten, auch wenn es uns gut geht. Ihm danken, ihn loben und nicht erst, wenn wir wirklich in der Tinte sitzen. Ne? Auf einem Friedhof im Märkischen Land, so wird berichtet, liegen sich zwei Gräber gegenüber mit sehr ähnlichen und doch grundverschiedenen Inschriften. Im ersten Grab auf diesem Friedhof liegt begraben ein junger Mann von 20 Jahren. Er ist von politischen Gegnern ermordet worden. Er lag viele Monate irgendwo verscharrt. Und dann hat man ihn gefunden. Er war der einzige Sohn einer Mutter. Und die Mutter war so verzweifelt, dass sie auf den Grabstein außer seinem Namen und Geburtsjahr und Todesjahr nur ein Wort draufgeschrieben hat oder drauf hat schreiben lassen. Warum? Warum hat sie draufschreiben lassen? Bei ihrem Sohn. Gegenüber dieses Grabsteins liegt noch ein weiteres Grab. Und darin liegt ein junges Mädchen begraben. Derselbe Familienname. Es ist die Schwester dieses Mannes, die Tochter dieser Mutter, die ein Jahr später nach dem Sohn starb. Und auf diesem Grabstein hat die Mutter eingravieren lassen, nicht ein Wort warum, sondern drei Worte. Gott weiß warum. Nach einem Jahr. Das heißt, sie hatte in diesem Jahr zwischen dem Tod der beiden Kinder die Antwort bekommen. Sie war zum Glauben gekommen. Sie hat erkannt, Gott hat es zugelassen. Er hat hier keinen Fehler gemacht. Es ist in Gottes Plan und ich muss es, vielleicht sogar ich darf es so annehmen. Jedenfalls hat sie das Vertrauen zu Gott in dieser Krisenzeit gefunden. Warum? So fragen da viele, aber dann die Antwort, Gott weiß warum. Ich weiß es nicht, ja, es steht nicht drauf, ich weiß es, aber Gott weiß warum. Ja, es kann uns näher zu Gott bringen, überhaupt vielleicht zum ersten Mal die Gottesfrage in uns auslösen, dass man aus einem oberflächlichen Leben herausfindet. Viele Menschen leben ja nur so an der Oberfläche. Man betäubt sich, man berieselt sich, man lässt überhaupt nichts an sich ran. Ja, viele haben auch überhaupt Scheu, so einen Vortrag sich anzuhören. Mit Leiden will ich nichts zu tun haben. Ich will ja nur Spaß und Unterhaltung und Vergnügung. Ich weiß, ich habe selber Menschen gekannt. Da darf man ja nichts sagen von Tod oder von Krankheit oder von Vergänglichkeit. Nur Tanz, nur Disco, nur Vergnügen, das ist der einzige Inhalt. Ja, wenn man dann doch mal krank wird,
dann ist das Elend umso größer, nicht? Nein, gerade Leiden, auch Krankheitszeit, kann dazu führen, dass wir ins Fragen kommen, dass wir umkehren. Ich hatte vor einiger Zeit auch eine Grippe, bin 3 Tage wirklich schwitzend im Bett gelegen. Da hat man viel Zeit nachzudenken, zu beten, ja, und Gott auch um Kraft zu bitten. Ich habe es dann in einer halben Woche schon überstanden, was ungewöhnlich ist. Normalerweise hätte es eine Woche gedauert. Gott wusste, dass ich noch Dienste habe und ich konnte wieder verreisen, ja. Aber so dürfen wir auch in Krankheitszeiten auf den Herrn vertrauen. In Jesaja 26 lesen wir: Herr, wenn Trübsal da ist, wenn Leiden da ist, dann suchen wir dich. Spätestens dann, hoffentlich. Vielleicht haben manche den Film gesehen, Joni oder Joni, hat ihn jemand gesehen? Ja, eine junge Frau, das war schon vor einigen Jahrzehnten in den USA passiert, die einen Kopfsprung getan hat in Wasser, was zu flach war, und dann hat sie sich das Genick gebrochen ab dem Halswirbel, aber so, dass sie es überlebt hat. Und sie ist seither, schon Jahrzehnte jetzt, gelähmt abwärts von Halswirbel, kann also nur ihren Kopf bewegen. Und sie hat Bilder gemalt mit ihrem Mund und hat sogar in einem Film mitgewirkt von Billy Graham, Billy Graham Gesellschaft. Ihr Leben wurde verfilmt mit ihr selber praktisch. Also der Film ist sehenswert, sehr dramatisch, aber auch sehr glaubensstärkend. Denn diese Frau, das ist ihr persönliches Zeugnis, vielleicht kann es nicht jeder so sagen, aber sie hat es so gesagt, sie hat gesagt: Lieber sitze ich hier in diesem Rollstuhl und gehöre zu Jesus Christus, als dass ich ihm mit 2 gesunden Beinen ein ganzes Leben lang davonlaufe. So ist der bekannte Satz dieser Joni. Sie hat dadurch, durch dieses Leiden, zu Jesus gefunden. Jetzt hat sie wirklich nach dem tiefsten Sinn im Leben gesucht und ist nicht mehr davon gelaufen. Leiden kann dazu führen, dass wir umkehren, von einem oberflächlichen Leben zu Gott finden. Leiden kann auch, wenn wir vielleicht schon Christen sind, uns dazu helfen, dass wir geistlich wachsen, dass wir noch mehr im Glaubensleben wachsen, in der Heiligung, wie die Bibel auch sagt. Im Hebräerbrief Kapitel 12 heißt es: Jede Züchtigung aber, also jedes harte Los, was wir erfahren, jedes harte Schicksal, wenn das da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt diese Züchtigung als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Also darin sogar geübt werden, im Leidensfeuer. Da möchte ich etwas vorlesen von einem Bruder im Herrn, der schon längst in der Ewigkeit ist, Johannes Gossner, aus einem solchen kleinen Traktat vom Segen des Leides. Er hat hier Sätze geschrieben in einer etwas älteren Sprache. Ist gerade auch für Christen sehr hilfreich, das zu wissen. Das möchte ich einmal noch kurz vorlesen. Er schreibt uns schon vor, ich glaube, etwa 200 Jahren war das, hat er geschrieben: Das nimm ein für alle Mal an als gewisse Wahrheit. Lässt dich der Herr lange ohne großes Kreuz dahingehen, dann bist du wahrlich keiner seiner Liebsten. Die Bräute des Bräutigams können es nur durch bittere Leiden werden, durch feurige, brennende Leiden, die das innerste Mark angreifen und verzehren. Durchglüht muss die Braut werden, dass sie in alle Formen und Gestalten passt, die ihr der Bräutigam geben will, wie ein erweichtes Wachs zur Aufnahme jeder Form fähig ist. Das merke wohl, wenn etwas aus dir werden soll. Wo Gott sein Bild recht ausprägen und eindrücken will, da reinigt, fegt und wäscht er nicht nur oben hin und leicht, sondern er taucht ganz ein. Er beizt, er versenkt ins Meer der Bitterkeit, wie den Jona, wie den Psalmist, der sagte: Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Jona 2, Vers 4. Und noch eins: Willst du nicht in diese Beize, so wird in Ewigkeit nichts aus dir, und gebeizt wirst du in der anderen Welt doch. Leiden müssen wir allemal, wenn nicht hier, dann dort. Hier in Gottes Hand, dort im Feuerpfuhl, die nicht zu Gott gefunden haben. Und Gossner schreibt: Gib dich doch lieber hier dem Herrn als deinem Freund und Vater in die Hände. Lieber hier zum Herrn als dann seinem ewigen Gericht. Die Hand des Vaters macht es so, dass du es ertragen kannst, und gibt die nötige Kraft dazu. Darauf komme ich noch im letzten Teil, Überwindung des Leidens, die nötige Kraft. Geistliches Wachstum. Wenn wir im tiefen Tal drinnen sind, dann sehen wir die Sonne nicht. Aber wir dürfen wissen, sie ist auch dann da. Sie ist auch dann noch da. Jesus ist da, auch wenn wir nicht immer seine Hand spüren. Möchte ich allen sagen. Ich weiß nicht, wie es euch zur Zeit geht, die vielleicht auch gerade in Betrübnis sind. Ich habe auch schon viele Leidenszeiten durch. Und es war nicht einfach, aber der Herr hat mich nie losgelassen. Ich habe auch seine Hand nicht losgelassen. Und das war entscheidend. Auch Hiob, er hat zwar geklagt, er hat sogar einmal Gott auch angeklagt, warum. Aber er ist nicht zum Atheisten geworden. Das war entscheidend. Er hat Gott nicht losgelassen. Und Gott hat auch ihn nicht losgelassen. Das ist ganz entscheidend. Ja, durch den Zerbruch geht es zum Sieg. Durch das Kreuz zur Herrlichkeit. So sagt uns die Bibel auf vielen Seiten ihres Wortes. Auch der Apostel Paulus hat einen Pfahl im Fleisch behalten. Wir wissen nicht, was das war. Vielleicht ein Augenleiden oder was auch immer. Man weiß es nicht. Damit er sich nicht überhebt seiner großen Offenbarungen, die Gott ihm geschenkt hat. So sagt er. Eine Missionarsfrau hat Folgendes berichtet über ihren Mann. Sie sagte, mein Mann hieb mit der Axt in den Stamm des Avocado-Peerbaumes. Immer wieder hieb der Mann mit der Axt in den Stamm des Baumes. In Missionsfeldern. Es wächst nicht in Deutschland, dieser Avocado-Baum, aber so in wärmeren Gefilden. Und der Mann, der Missionar, der hieb so in den Baum hinein, dass die Rinde ringsum richtig absplitterte. Aber nicht so, dass er den Baum fällte, ja, nur die Rinde ziemlich hart bearbeitet, malträtiert. Und dann fragte sie ihn, warum er das tat. Und der Mann, der Missionar, hat seiner Frau erklärt, diese Bäume muss man richtig plagen, während sie blühen, damit sie Frucht ansetzen. Man schlägt Nägel in den Stamm, man hackt in die Rinde, man schlägt Wurzeln ab. So wird der Baum besser und reichere Frucht tragen, als wenn er einfach so wild loswächst. Er muss also richtige Begrenzung erleben. Ich weiß nicht, versteht ihr, was ich damit sagen will? Wenn es uns immer nur gut geht, wenn wir immer nur himmelhoch jauchzend sind, wenn wir überhaupt keine Widerstände im Leben erfahren, dann heben wir sehr schnell ab. Dann kommen wir genau in die Situation von Adam und Eva. Wir sind wie Gott, wir brauchen keinen Gott mehr, uns geht so gut, wir sind autonom. Ja? Aber Gott möchte uns gerade aus Liebe an seiner Brust halten, zu sich hinziehen. Und deshalb schickt er eben auch Täler im Leben in Leidenszeiten. Und so ist auch mit diesem Baum. Man schlägt Nägel in den Stamm, hackt in die Rinde und schlägt Wurzeln ab, so wird er besser und reicher Frucht tragen. Ich weiß, das ist vielleicht für manchen jetzt ein schwacher Trost, aber es ist der einzige Trost, der wirklich trägt. Und jetzt der letzte Teil, der Weg zur Überwindung des Leidens. Wie schon erwähnt, es gilt, sich im Leiden nicht von Gott wegtreiben zu lassen, sondern näher, mein Herr, zu dir. Wenn wir im Leiden sind, ganz praktisch, dann können wir beten. Gott kann Leiden wegnehmen, er kann Krankheiten heilen, er kann auch die Hände der Ärzte dazu gebrauchen. Er kann es aber auch direkt machen, auch ohne Ärzte. Ja, wir dürfen zu Ärzten gehen, aber wir können auch zunächst beten. Herr, wenn du willst, kannst du mich auch heilen, kannst du mir beistehen, kannst du lindern. Oft, Gott hat uns ja eine gewisse Selbstheilung auch in unsere Zellen gelegt, heilt es auch von allein. Man sagt manchmal, wenn man Antibiotikum nimmt, dann geht die Erkältung nach einer Woche weg, und wenn man es nicht nimmt, geht es nach 7 Tagen weg. Ja, so ähnlich. Also, ich will jetzt aber nicht sagen, dass ihr es nicht nehmen dürftet, aber einfach mal auch probieren. Ich habe meine letzte Grippe jetzt auch einfach mit Ruhe und Schwitzen und Zitrone und so weiter, ja, auch wegbekommen, mit Gottes Gnade, ohne starke Mittel. Aber das muss man im Einzelfall erkennen, ja, wie das notwendig ist. Wir dürfen auf jeden Fall als erstes, wenn wir krank sind, beten. Um die richtige Wegweisung, soll ich jetzt einfach mich ausruhen, du kannst mir Heilung schenken, oder soll ich auch vielleicht schon zum Arzt gehen oder nicht. In 1. Korinther 10 steht das tröstliche Wort, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das ist für mich überhaupt das größte Trostwort in der Bibel. Soll ich es nochmal lesen? Gott ist treu, der euch nicht versuchen, also prüfen lässt, über eure Kraft hinaus. Sondern er macht es so, dass die Versuchung, die Prüfung, das Leiden so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Vertrauen wir darauf? Vertrauen Sie darauf, dass Gott alles in seiner Hand hat?
Im Psalm 68 heißt es wörtlich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Ich denke, die meisten von uns haben das wohl auch schon erlebt. Ja? Eine Last haben wir zu tragen, mehr oder weniger, aber jeden Tag dürfen wir die Hilfe des Herrn erfahren. Einmal geht es natürlich durch das Leidenstal, durch das Todestal. Aber auch da, wenn wir Kinder Gottes sind, wird er uns hindurchtragen, dass wir es ertragen können. Nun, ein Beispiel, vielleicht kennen manche den bekannten Pfarrer und Evangelisten Wilhelm Busch, also nicht den Karikaturisten, sondern er war Jugendpfarrer in Essen. Er ist 1966 bei der Heimfahrt von einer Evangelisation verstorben, hat viel im Segen gewirkt, aber persönlich hat er auch schweres Schicksal gehabt. Und das möchte ich kurz hier wiedergeben. Seine Frau hat Folgendes berichtet, Emma Busch, Ehefrau von Wilhelm Busch. Als wir heirateten, wünschten wir uns 6 Söhne und alle sollten Posaune spielen. Ja, das hat man manchmal seine Vorstellungen, nicht? Und dann heißt es weiter, wir bekamen 2 Söhne und 4 nette Töchter. 6 Kinder, aber 2 Söhne. Aber unsere Jungen haben wir nicht mehr, nur noch die Töchter. Und wie das passiert ist, erzählt sie jetzt. Ich lese am besten einfach einmal vor. Sie schreibt, durch die schreckliche Krankheit plötzlicher Kindstod. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was das ist. Ja? Kind liegt einfach tot im Bett. Dadurch wurde uns zunächst unser kleiner Liebling genommen. Der Kleine lag auf einmal leblos in seinem Bettchen. Mein Mann eilte das bereits tote Kindchen in seinen Armen ins nächste Krankenhaus. Man konnte nicht mehr helfen. Tot. Aber wir hatten ja noch einen zweiten Sohn. Mit 16 Jahren musste er in den Krieg an die Front. Das war ja Erste Weltkrieg, glaube ich, damals schon. Nee, Zweiter Weltkrieg, ja. Ich sagte, weil mein Opa, der hat beide Weltkriege erlebt, ja, und musste kämpfen damals. Aber der Sohn von Herrn Busch im Zweiten Weltkrieg mit 16 Jahren an die Front. Und er war Bluterkrankheit. Schlechte Voraussetzungen für einen Soldaten, ne? Jetzt lese ich einfach vor. Als Familie standen wir zum Abschied am Essener Bahnhof. Wir ahnten damals, unseren einzigen Jungen werden wir nie wiedersehen. Als die Todesnachricht dann wirklich eintraf, hat es uns hart getroffen. Wie unter einem Schock jagte mein Mann nach draußen, schreibt Emma Busch. Freunde sagten ihm Trostworte, aber diese erreichten ihn nicht. Er wollte abends den Jugendlichen im Weiklehaus froh die Botschaft von Jesus sagen und seine eigenen Jungen. Tod. Schließlich schlug er das Neue Testament auf, wo Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Das traf ihn. Dann hat er den Herrn Jesus Christus angerufen und gesagt, Herr, ich will dich jetzt nichts fragen, aber bitte gib mir deinen Frieden. Gib mir deinen Frieden. Das Großartige geschah, plötzlich bekam er den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Doch am gleichen Abend konnte er im Jugendhaus anderen Jungen froh die Botschaft von Jesus Christus sagen. Am Abend dieser Todesnachricht. Ja, muss man sich vorstellen. Später bekannte er immer wieder, ich bin in meinem Leben über dieses Leid nie hinweggekommen. Ein Freund half ihm, dann musst du eben drunter bleiben. Ja, der Schmerz bleibt, ja, aber der Tröster ist trotzdem da, Jesus Christus, Gottes Sohn. Überwindung des Leidens, liebe Freunde, liebe Geschwister, bedeutet nicht, dass wir befreit sind von jedem Leiden, aber dass wir im Leiden die Kraft bekommen, standzuhalten, durchzuhalten, bis an unser Ende. Erst im himmlischen Jerusalem wird Gott abwischen alle Tränen von den Augen, der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. So heißt es am Ende der Bibel in Offenbarung 21. Ja, bleibt mir noch ein bisschen Zeit. Könnt ihr noch ein bisschen, ja, ich habe noch ein paar Beispiele auch und noch, ich komme so langsam zum Ende. Ich möchte aber noch 2 Geschichten zumindest uns erzählen jetzt. Und zwar von einem Mann, dem sein Kreuz zu schwer war und er hatte einen Traum. Er träumte eines Nachts, dass ein Engel ihn zu einem Haufen von Kreuzen führte. Verschiedene Kreuze zur Auswahl. War ein Traum natürlich, ja. Und er dürfe sich eins dieser Kreuze aussuchen, das für ihn besser zu passen schien als das eigene, das er tragen musste. Nun, dann probierte er diese Kreuze aus, An dem einen Kreuz waren die Kanten zu scharf, das nahm er nicht. Beim anderen Kreuz war der Querbalken zu lang, nahm er auch nicht. Und er probierte ein Kreuz nach dem anderen. Schließlich fand er eines, das ihm am passendsten schien. Und ratet mal, welches das war. Das, was er ohnehin schon getragen hatte. Also so dürfen wir auch hier vertrauen. Gott hat für jeden von uns das passende Kreuz. Und nun kommen wir zum Sieger über Leiden und Tod. Woher kommt die Kraft? Woher bekommen wir die Kraft, im Leiden standzuhalten? In seinem Buch Leid, warum lässt Gott es zu, erzählt der bekannte Journalist Peter Hane, viele kennen ihn wahrscheinlich, von einer erfundenen Gerichtsverhandlung. Also die hat nicht wirklich so stattgefunden, denn ich möchte vorausschicken, niemals kann der Mensch Gott wirklich anklagen, sondern Gott ist unser Richter. Nicht wir sind der Richter über Gott. Das können wir uns nicht anmaßen. Ja, das ist ganz klar meine Erkenntnis aus der Bibel. Aber in dieser Geschichte ist es jetzt mal so, ja, dass die Menschheit meint, sie könne über Gott zu Gericht sitzen. Also das als Vorrede dazu. Nun, Peter Hane beschreibt diese fiktive, erfundene Gerichtsverhandlung folgendermaßen. Am Ende der Zeiten hat sich eine leidgeplagte Menschheit entschlossen, Gott anzuklagen, den es in seinem schönen Himmel so gut geht. Ja, wir leiden so auf der Erde, aber Gott da oben, dem geht's ja gut und er hat damit ja gar nichts zu tun. Auf der Erde herrschen Kriege, Katastrophen und andere Formen von Leiden. Und die Menschen verurteilen Gott zu folgender Strafe. Es kommt das Urteil der Menschheit über Gott. Mit Vorbehalt, ja. Erstens, er soll als Jude auf die Welt kommen, weil die Juden brutal verfolgt worden sind. Stimmt's? Auch heute wieder, ja. Zweitens, er soll unehelich geboren werden. Man soll nicht wissen, wer der Vater ist. Weil solche Kinder und ihre Mütter immer wieder Entehrung und Entbehrung erfahren müssen. Drittens, er soll von seinen engsten Freunden verraten werden und er soll viertens von seinen Feinden mit falschen Anschuldigungen überhäuft werden und soll fünftens und sechstens und siebtens grausam verspottet, gequält und getötet werden. Er soll sämtliche Arten des Leidens erdulden, die Menschen erdulden müssen und triumphierend schreit die Menge ihr Urteil hinaus. Aber plötzlich, liebe Freunde, wird es ganz ruhig in diesem Gerichtssaal. Warum? Nun, es geht ein Raunen durch die Reihen und betroffen laufen einige weg. Einer nach dem anderen hat plötzlich erkannt, dass Gott nicht in seinem schönen Himmel geblieben ist, sondern dass Gott alle diese Leiden als Jude geboren, als unehelich verschrien, verspottet, verfolgt, getötet, dass Gott alle diese Leiden längst auf sich selber genommen hat, und zwar in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus Christus, Jesus heißt Retter, Christus ist der Heilskönig, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat als das unschuldige Opferlamm, so sagt es die Bibel, wie ein unschuldiges Lämmlein, alle diese Leiden auf sich genommen, ohne sich zu wehren. Er hätte Legionen von Engeln holen können und alle seine Feinde vernichten. Aber das hat er zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht, weil er das Ziel hatte, stellvertretend für dich und mich zu sterben. Das ist das eigentliche Ziel, warum Jesus auf die Welt kam. Es wurden schon im alten Bund Lämmer geopfert im Tempel. Wer die Bibel schon mal gelesen hat, im dritten Buch Mose wird ja ausführlich beschrieben, ja, Sühnung der Schuld, Vergebung der Sünde kann nur geschehen, indem Blut vergossen wird. Da machen wir jetzt diskutieren, wie man will, aber es ist einfach so. Das wissen sogar heidnische Religionen. Das weiß auch der Islam, das weiß das Judentum, das wissen im Grunde alle Religionen. Die Azteken und Inkas, die haben Menschenopfer gebracht. Ja, das verbietet uns die Bibel, das gibt's in der Bibel nirgends so etwas. Aber in der Bibel wurden Tiere geopfert, schon im alten Bund. Und das liegt darin, weil die Schuld und die Sünde so groß ist, dass ein bloßer Handschlag zur Vergebung nicht ausreicht. Es kann nur durch Blut gesühnt werden, weil im Blut das Leben ist. Im Blut ist das Leben. Ja. Und so kann kein Mensch selber seine Schuld vergeben, sondern es mussten Tiere geopfert werden, aber auch die Tiere im Alten Testament konnten die Schuld nicht wirklich sühnen, weil auch sie schuldig sind. Es gibt kein schuldloses Geschöpf auf der Erde mehr seit dem Sündenfall.
Aber einen gab es, der kein Geschöpf, sondern der Sohn Gottes ist, Jesus Christus. Er war völlig ohne Sünde, er hat nie gelogen, er hat nie gehasst, war immer sanftmütig. Er hat nur die Wahrheit gesagt. Es gibt keinen anderen Menschen, oder ist vielleicht jemand hier, ich glaube nicht, ja. Das wäre Hochmut und das wäre auch Sünde, wenn einer von uns das behaupten würde. Selbstgerechtigkeit ist die größte Sünde, wenn ich denke, ich bin so perfekt, ich brauche keinen Erlöser. Dann bist du gerade betrogen, wenn du sowas denkst. Ja. Das ist der Stolz und der Stolz ist die größte Sünde. Wenn ich denke, ich brauche Gott nicht, ich mache es selber durch meine Leistungen. Das wollen ja auch die Religionen versuchen. Sie haben keinen Erlöser, sie wollen durch ihre eigenen Werke sich erlösen. Aber liebe Freunde, das funktioniert nicht. Aber nun hat ja Gott diesen Weg geschaffen, dass er einen Stellvertreter geschickt hat. Das ist das Schlüsselwort. Merkt euch dieses Wort Stellvertretung. Wisst ihr, was ein Stellvertreter ist? Wenn jemand an meiner Stelle etwas tut, was ich nicht tun kann. Und es gibt nur einen, der rein ist, der sündlos ist und dessen Blut so rein ist, dass es zur Reinigung aller ausreicht, die jemals gelebt haben und dieses für sich annehmen. Und das ist das Blut des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Er konnte uns nur erlösen, weil er Gottes Sohn ist. Und deshalb ist er rein und vollkommen. Und er konnte uns auch nur deshalb erlösen, weil er Mensch wurde. Er konnte mitleiden, mitfühlen mit uns. Und deshalb ist er Mensch und Gott gleichzeitig, das Geheimnis. Die Väter haben schon gesagt, in allen Kirchen wird das so gelehrt, wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Ja, das ist ganz bekannt, ich denke, es wird jeder schon mal gehört haben. Und das heißt eben, nur weil er Gott ist und Mensch zugleich, konnte er die Erlösung vollbringen. Er kam ganz hinein in unser Fleisch, in unsere Menschlichkeit, aber er hat nicht gesündigt, er blieb vollkommen rein. Und dadurch hat Gott, der Vater, das Opfer seines Sohnes, Jesus Christus, anerkannt, die Dreieinigkeit, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist, kennen wir sicherlich. Und nicht der Vater ist am Kreuz gestorben, sondern der Sohn Gottes. Und dadurch hat er alles auf sich genommen als das unschuldige Opferlamm, das stellvertretend für dich und für mich gestorben ist. Und wer das annimmt im Vertrauen, die Bibel spricht ja von Glauben, Glauben heißt Vertrauen, einfach auf Deutsch. Wer das im Vertrauen annimmt, dem wird die Schuld abgenommen. Der wird erlöst, befreit von der Schuld. Also, ich selber kann noch so viele gute Werke tun. Wenn ich nur eine böse Tat tue, nur einen bösen Gedanken, kann ich schon nicht in den Himmel kommen, aus eigener Kraft. Aber ich bekomme, in einer Geschichte wird so erklärt, wie eine Eintrittskarte, einen Gutschein, wenn ich mich auf Jesus verlasse, wenn ich an ihn glaube, wenn ich sein Opfer annehme, das er stellvertretend für mich vollbracht hat. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, seinen einzig geborenen Sohn dahin gab in den Tod, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So steht's in der Bibel, Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16. Und das ist der Schlüssel zum Himmelreich. Und die Frage stellt sich an jeden von uns, haben wir diesen Glauben, dieses Vertrauen, haben wir Jesus Christus als unseren Stellvertreter angenommen, der uns den Weg zum Himmel ebnet, als den, der uns die Schuld vergibt. Ich möchte schließen mit einer Erzählung aus Grönland. Am 2. Juni 1738 saß der Missionar Johann Beck in Grönland in seiner Hütte und arbeitete an der Reinschrift einer Übersetzung der Evangelien ins Grönländische, in die grönländische Sprache, also das ganze Norden, wo es Eskimos hat, ja, wo es kalt ist. Und er war recht mutlos und es war kein Interesse bis jetzt, keiner hatte noch Jesus angenommen, aber plötzlich kamen einige Eskimos an seiner Hütte vorbei und fragten, was er da macht. Und er sagt, dass er hier das rettende Buch übersetzt ins Grönländische, wo drin steht, wie man in den Himmel kommen kann. Und da kam auch einer vorbei, ein Räuberhauptmann, der hieß Kajernak. Und er fragte, was sagt denn dein Buch, was steht denn da? Fragte dieser Räuberhauptmann, der viel Blut an den Händen hatte. Und dann begann der Missionar ihm vorzulesen, die Übersetzung schon von Leiden Jesu Christi und seiner Auferstehung. Und dann unterbrach dieser Räuberhauptmann den Missionar und sagte, was hat denn dieser Mann, dieser Jesus getan? Hat er jemand beraubt oder warum wurde er getötet? Und dann antwortete der Missionar, dieser Mann, dieser Jesus, hat nichts Böses getan. Aber Kai Arnack, der Räuberhauptmann, hat Böses getan. Der ihn fragte, ja, der hat Böses getan. Jesus hat niemand beraubt, aber Kai Arnack hat viele beraubt. Jesus hat niemanden ermordet, aber Kai Arnack hat seinen Bruder und sein Kind getötet. Jesus ist gestorben, damit Kai Arnack nicht in Sünden sterben muss. Und so hat er ihm das Evangelium erklärt, die frohe Botschaft, dass auch für ihn ein neues Leben, ein sinnvolles Leben, die Vergebung der Schuld möglich ist. Und das hat diesen Räuberhauptmann, diesen Heiden so bewegt, dass er bald darauf sein Leben Jesus übergab, dass er diesen Erlöser in sein Leben nahm. Und sogar er, der so schreckliche Sünden begangen hat, so sagt es auch die Bibel, auch er hat Vergebung seiner Schuld bekommen. Das Herz dieses blutdürstigen Mannes wurde völlig verändert und er wurde ein Nachfolger Jesu Christi. Und ich weiß ja nicht, ich kenne euch ja nicht jetzt, wie es jedem von euch geht, liebe Freunde, aber Jesus hat jeden Menschen lieb, er möchte, dass jeder in Gemeinschaft mit ihm kommt. Und das will ich auch heute sagen, ob du jetzt im Leiden steckst oder nicht, es ist nie zu spät, umzukehren und sinnvolles Leben zu bekommen in Jesus Christus. Vergebung der Sünde, ein erneuertes Herz, Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit, errettet sein vor der Verlorenheit. Und es gibt nichts Besseres. Ich habe das mit 18 Jahren getan. Ja, und es war durch Klassenkameraden, die hatten mir, ich hatte ja durch einen katholischen Religionslehrer damals zum ersten Mal eine Bibel geschenkt bekommen, darin gelesen. Und da ging ich in den Schülerbibelkreis. Und da habe ich dann noch mehr über den Herrn Jesus erfahren. Und seither folge ich dem Herrn, ach, das sind jetzt, wie viel bin ich, 56 minus 18? 36, 38 Jahre, ja, und habe es bis heute nicht bereut. Und ich lade auch jeden von euch ein, diesen Schritt zu tun. Auch heute ist die Möglichkeit, auch in den nächsten Tagen, seid ihr herzlich eingeladen, zu kommen. Robert und andere Brüder, auch ich, wir stehen gerne jetzt noch zu Gesprächen bereit. Wir werden jetzt offiziell abschließen. Aber wer noch Fragen hat über Jesus, wer vielleicht auch ihn persönlich in sein Leben annehmen will, ist herzlich eingeladen. Wir werden auch noch einen Imbiss nebendran haben. Bleibt noch zurück. Wir sind gern da zum Gespräch, auch zum Gebet. Und wir haben auch Literatur da, um das Gehörte zu vertiefen. Ich denke, auch Bibeln gibt's, wer noch keine hat. Es ist immer das Beste, das Original, einfach das Wort Gottes direkt zu lesen. Und so habe ich auch Jesus gefunden. Ich habe das Neue Testament zunächst gelesen, Matthäus-Evangelium und so weiter. Und da steht alles drin, was für unsere Errettung notwendig ist. Möge der Herr jeden von uns segnen. Ich würde jetzt bitten, dass wir aufstehen. Da möchte ich noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir vor dir und beten dich an. Wir rühmen deinen heiligen Namen und danken dir, dass du, Herr Jesus, stellvertretend für jeden von uns am Kreuz auf Golgatha dein Leben hingegeben hast und dass dort dein heiliges Blut geflossen ist, um uns reinzuwaschen von allem Bösen, von aller Sünde und Befleckung. Herr, danke, dass du auch mir ein neues Herz geschenkt hast und dass du auch mich immer wieder reinwäschst, wenn ich nicht perfekt bin. Hilf du jedem von uns, dieses Vertrauen auf dich zu gewinnen, diesen Glauben und festzubleiben darin, dir nachzufolgen. Herr, segne jetzt auch noch diesen Abend. Segne uns alle, stärke unseren Glauben, erwecke den Glauben in unseren Herzen. Herr, wir loben und preisen dich. Dir sei Lob und Ehre gebracht in alle Ewigkeit. Amen.